Vielen, vielen Dank. Das war eine sehr nette Vorstellung. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier sein darf. Schön, dass ihr heute da seid. Ich gehe direkt ins Du rüber. Ich hoffe, das ist okay. Genau, ich begrüße natürlich auch im digitalen Raum. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Wir sprechen heute über Physical AI. Und für uns, Aline hat schon ein bisschen was erzählt, zur Initiative D21 ist es eben ganz wichtig, dass wir da auch eine Perspektive der digitalen Gesellschaft zu einnehmen. Und da geht es eben heute um die Frage, wie verändert KI unsere Gesellschaft, wenn die KI auch im Räumlichen handelt? Und bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich ganz gerne ein bisschen in die Grundlage kurz gucken, jetzt war der Klicker nicht. Da ist es. Ja, danke. Genau, möchte ich ganz gerne einmal abgrenzen, was ist denn so der Unterschied zwischen der klassischen KI und der Physical AI, wie wir es nennen. Und ich weiß, Sie sind ganz tolle Expertinnen im Raum und ich bewege mich hier auf ganz dünnem Eis, wenn ich versuche, KI auf diese Art zu reduzieren. Aber genau, lass es mich einmal versuchen und dann gibt es später auch nochmal ein ganz differenziertes Verständnis. Aber für den Anfang ist es, glaube ich, ganz nett, wenn wir einmal dieses Verständnis aufzeigen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der klassischen KI und damit meine ich ja auch nicht agentische KI und physikalische KI. Also KI analysiert, KI generiert und KI erkennt. Und der Unterschied zur physikalischen KI ist eben, dass diese in der realen Welt handelt. Und genau über diese Aspekte der realen Welt und des Handelns wird es heute sehr viel gehen. Und es wird auch natürlich noch mal ein bisschen deutlicher, was wir genau darunter verstehen. Aber bevor wir anfangen, müssen wir alle erst einmal kurz zustimmen. Ich bin kein Roboter und warum das im weiteren Verlauf des Vortrags auch noch eine Rolle spielen werdet, werdet ihr vielleicht jetzt gleich schon kurz sehen. Das bringt mich auf jeden Fall zu meiner Agenda. Ich habe fünf verschiedene Themenblöcke mitgebracht, auf die ich heute eingehen möchte. Ich habe vor allem auch jede Menge Fragen mitgebracht. Also ihr werdet sehen, es gibt da noch viele, viele offene Fragen, die gerade einfach diskutiert werden und wo wir uns noch in einem Aushandlungsprozess befinden. Lass mich starten mit den Grundlagen. Und wenn wir über physikalische KI sprechen, geht es immer sehr stark darum, auch dass einzelne Fähigkeiten von Robotern zum Beispiel hier bei mir erlernt werden können. Und dann können wir die im globalen Kontext direkt skalieren. Also wenn der Roboter zum Beispiel hier lernt, eine Pflanze, einen Samenkorn zu säen, dann kann das im tiefsten Amazonas direkt von dem Roboter umgesetzt werden. Ja, also die Fähigkeiten, die hier erlernt werden, die können eben global skaliert werden. Und ihr seht, was da alles möglich ist. Es kann in der Tiefsee sich um Korallenriffe gekümmert werden. Es kann an ganz steinigen Stränden der Müll gesammelt werden. Es kann aber auch an Assistenzsysteme zum Beispiel gedacht werden, wie jetzt hier so ein Exoskelett zum Beispiel oder eben mehr helfende Hände in Lager und Produktion oder eben auch in der Bergrettung zum Beispiel der Robodog eingesetzt der Robodog eingesetzt werden, der ganz knifflige Unfallsituationen noch viel besser lösen helfen kann als vielleicht die Bergrettung alleine. Aber lass uns mal gucken, wo wir gerade aktuell in der Realität wirklich stehen. Denn ehrlicherweise sind es viel mehr technologische Aspekte, wie zum Beispiel ein Saugroboter. Der handelt bei uns in unserer Wohnung, also oder in unserem Haus, ne? Also der hat eine Aufgabe, egal ob ich die Möbel umstelle, er findet den Weg und fährt drumherum und handelt. Es geht um so Themen wie autonom fahrende Autos. Da gab es den letzten Vortrag in der Ringvorlesung zum Beispiel, hat sich darauf sehr stark bezogen. Also ihr seht auch, es gibt schon viel Auseinandersetzung mit all diesen Themen. Das ist jetzt kein ganz neues Gebiet, in dem wir uns bewegen, aber es gibt eben noch mal eine andere Perspektive darauf, die ich euch heute zeigen möchte. Und was es eben in der Industrie vor allem auch gibt, sind sowas wie Industriearme, ne? Also in Lager, in Produktionsstätten sind es einzelne Arme, die da eben zum Beispiel in Schwerlast helfen. Genau, und wie wir bei der Initiative D21 aktuell da drauf gucken, und wir haben es erstmal Arbeitsdefinition genannt, Physical AI, denn auch da befinden wir uns einfach gerade noch in einem Prozess, in einem Ausstellungsprozess, würde ich sagen, des Verständnisses. Wir verstehen es das so, dass eben KI-Systeme verschmelzen, zum Beispiel mit Robotern, mit autonomen Fahrzeugen oder auch anderen physischen Entitäten. Und durch diese Verbindung von KI mit diesen physischen Entitäten werden eben Systeme geschafft. Und die können sich selbstständig in einer für Menschen geschaffenen Umgebung zurechtfinden und Aufgaben übernehmen. Und es gibt auch andere Begriffe noch, die genau dieses Themenfeld oder im Kontext dieses Themenfeldes auch verwendet werden. Und das ist zum Beispiel Embodied AI, also verkörperte künstliche Intelligenz, oder auch Real World AI. Und ich glaube, ein Aspekt ist hier nochmal ganz wichtig, oder zwei Aspekte sind hier wichtig. Einmal eben, dass es noch alternative Begriffe gibt. Das zeigt vielleicht auch, dass wir uns hier in einem Feld bewegen, wo gerade noch viel passiert, wo wir noch in im Ausstellungsprozess des Verständnisses sind. Und dann ist eben auch nochmal dieser Aspekt in einer für Menschen geschaffenen Umgebung, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn alles, was wir da jetzt gerade sehen, es passiert eigentlich in einem Brownfield-Charakter. Also es ist etwas da und da werden jetzt Systeme drauf geschaffen. Wir sind nicht in der Greenfield-Umgebung, wo quasi alles für diese Systeme neu angelegt wird. Ich glaube, das sind auch nochmal Punkte, die da eben relevant sind. Und wie kommt jetzt die Initiative D21 da ins Spiel? Alina hat schon gesagt, wir sind das größte gemeinnützige Netzwerk in Deutschland für die digitale Gesellschaft. Das heißt, unser Ziel ist, sehr gut darauf im Blick zu haben, dass eben möglichst viele Teile der Gesellschaft von der Digitalisierung profitieren können, dass es nicht nur einzelne Akteursgruppen sind. Und wir sehen eben zum einen diese technologische Entwicklung und diese enorme Skalierbarkeit, die mit dem Thema einhergeht, dass wir eben jetzt durch die physikalische KI Systeme haben, die bei uns hier im Raum handeln und das eben global quasi, vielleicht nicht in einer Sekunde, aber dass es schon relativ schnell eben global skalierbar ist und diese Entwicklung sich dann eben auf einer globalen Ebene auch zeigen. Dann sehen wir aber auch, dass es eben gesellschaftliche Gestaltungsfragen gibt. Wir sehen, ne, es gibt viele Fragen rund um Teilhabe, um Zugang. Wir sehen vor allem aber auch, dass die Fragen gestellt werden rund um digitale Souveränität, die wir hier stellen müssen, wo wir Grundlagen für schaffen müssen. Und wir sehen aber auch, dass Physical AI auch ein Lösungsansatz sein kann. Das ist jetzt vielleicht nicht das Allheilmittel, aber es kann schon auch Lösungsansätze bieten für sehr drängende Fragestellungen unserer Gesellschaft. Sei es der Klimawandel, sei es der Fachkräftemangel oder auch Themen wie der Pflegenotstand. Das sind alles auch Themen, auf die ich gleich nochmal eingehen würde. Und deswegen ist es halt für uns ein sehr wichtiger Aspekt, warum wir sagen, wir müssen da ein Bewusstsein für schaffen. Wir wollen Debattenräume dafür initiieren, um eben über diese Themenentwicklung zu sprechen. Genau aus diesem Grund, weil die Gesellschaft für uns eben so ein relevanter Aspekt eben auch ist, würde ich da einmal gerne ein bisschen tiefer reingehen. Und um zu zeigen, wo wir da überhaupt auch gerade stehen, auch technologisch stehen, habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht und hoffe, dass die Videos jetzt hier gut funktionieren. Ihr seht hier ein eigentlich gar nicht so spannendes, vielleicht wirkendes Video von einem Roboter, der Pakete sortiert. Und zwar ist die Aufgabe, dass er das Etikett so umlegen soll, dass von unten gescannt werden kann. Da drückt er noch einmal drauf und das ist die einzige Aufgabe, die er hat eigentlich. Aber das technologisch Beeindruckende an diesem Video ist, dass es eine Stunde läuft, ohne dass ein Fehler passiert. Und was ihr sonst eigentlich kennt für Roboter-Videos, wo die Roboter tanzen und wo die Roboter irgendwelche tollen Choreografien oder Parcours vielleicht ablaufen, das sind geschnittene Hochglanzvideos am Ende, ne? Also die sind wirklich zusammengeschnitten, die dauern ein paar Minuten und es ist nicht so, dass das auf Anhieb alles funktionieren würde. Hier aber schafft es dieser Roboter eine Stunde lang ohne Fehler in diesem ungeschnittenen Video die Pakete entsprechend zu sortieren. Und keine Sorge, wir gucken das jetzt nicht eine Stunde lang, aber das ist schon wirklich ein sehr beeindruckender Aspekt, den wir hier sehen können. Und was vielleicht technologisch gesehen am anderen Ende des Spektrums vielleicht ist etwas, das der nennt sich Tori, den findet ihr in Bibliotheken, zum Beispiel in der TU Dortmund steht der. Und Tori fährt durch die Bibliothek. Ich vermute, das kennt ihr alle. Ihr habt online geschaut, in der Bibliothek ist das Buch verfügbar, das ich unbedingt heute noch brauche und es ist da. Ihr geht voller Vorfreude in die Bib, guckt ins Regal und seht, 314 ist da, 316 ist da, 315 ist nicht da. So, ne? Also habt jeder bestimmt von euch schon mal erlebt. In Bibliotheken ist nämlich ein Problem, dass Bücher sich kurz angeguckt werden oder auch vielleicht mitgenommen werden und dann an anderen Orten wieder abgelegt werden. Und die zu finden, diese verschollenen Bücher in den Bibliotheken, ist eine ganz schön schwierige Aufgabe. Das heißt, das Buch ist vermerkt eigentlich als es ist in der Bibliothek und es ist ja auch da, aber es ist eben nicht am richtigen Platz. Und die Aufgabe von Tori ist jetzt über so RFID-Signale quasi die Bücher zu lokalisieren. Das heißt, der fährt einfach da seine Runden, Stunden für Stunden durch die Bibliothek und lokalisiert anhand dieses Sänger-Empfänger-Prinzips, wo welches Buch steht. Also jedes Buch hat so einen kleinen Chip und kann damit eben genau lokalisiert werden. Das ist einfach ein guter Mehrwert, der dadurch entsteht, denn die Bücher wären sonst eben wahrscheinlich sehr lange verschollen und so können sie wieder genutzt werden. Und genau um diese Fragestellung des Mehrwerts geht es an ganz vielen Stellen. Also wie kann wirklich auch ein gesellschaftlicher Mehrwert mit diesen Entwicklungen geschaffen werden? Und ich vermute, viele von euch kennen dieses Zitat. Das hat Joanna Maciejewska, eine polnisch-irische Autorin, getwittert. Sie hat gesagt, you know what the biggest problem with pushing all things AI is? Wrong direction. I want AI to do my laundry and dishes, so that I can do art and writing. Not for AI to do my art and writing, so I can do my laundry and dishes. Ja? Also es geht darum, was wollen wir überhaupt? Wo soll der Mehrwert entstehen von dem Einsatz von künstlicher Intelligenz jetzt in dem Fall? Und genau das sind eben diese Fragestellungen. Also wo wollen wir eben auch den Mehrwert haben? Wollen wir, dass das in Kultur und in Kreativität und so weiter stattfindet? Oder wollen wir eben, dass Aufgaben übernommen werden, die im Zweifel jetzt in diesem Beispiel eben die Wäsche und der Haushalt sind. Und genau das nimmt eben auch David Träger, das ist der CEO von Neura. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Robotikszene, weiß wahrscheinlich, Neura ist das deutsche Top-Unternehmen im Robotik-Kontext. Und der sagt eben auch genau das. Der Roboter oder die Roboter sollen physikalische Tätigkeiten übernehmen, die wir nicht gerne tun, und mehr Zeit für die menschlichen Begegnungen lassen. Und ihr seht da eben das Modell For Anyone von Neura, also dass da schön auch genau so also platziert wurde, dass es die Wäsche macht. Und bei For Anyone wird eben beschrieben mit, ne, das ist dein humanoider Helfer für Arbeit und Alltag, es ist dein Teammate, steht, glaube ich, auch sogar auf der Website irgendwo. Ne? Und es geht darum, sich mit menschenähnlicher Geschmeidigkeit zu bewegen, sich präzise in der Umwelt auch zu bewegen und sie wahrzunehmen und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und genau das passiert eben ganz häufig in meiner Wahrnehmung, dass wir uns angucken, was kann der einzelne Roboter für die einzelne Person oder für den einzelnen Haushalt tun. Also es passiert eben ganz häufig, dass wir das auf diese Einzelinteraktion betrachten und angucken. Und dazu gibt es eben auch schon sehr viel. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, dass wir gucken wollen, was bedeuten denn diese Entwicklungen in einem gesellschaftlichen Kontext. Und da habe ich vier verschiedene Themenfelder mitgebracht, in die ich heute so kurz reingehen möchte und die ich euch vorstellen möchte. Das sind wirklich nur so einzelne kleine Spotlights, die ich euch da zeigen werde, aber ich glaube, sie sind sehr hilfreich, um die Entwicklung, die damit einhergehen, sich mal anzuschauen. Und all das, was ihr seht, das sind wirklich auch Inhalte, die kommen jetzt nicht nur von mir, die haben wir in unserer Geschäftsstelle der Initiative D21 mit meinen Kolleginnen erarbeitet, aber eben auch in unserem Netzwerk, wie Alina schon sagt. Arbeiten sehr stark netzwerkbasiert. Wir haben auch Vorständinnen bei uns zum Beispiel, die sich auch sehr stark inhaltlich einbringen. Das heißt, das ist genau eine Gemeinschaftsarbeit, die da stattfindet. Der erste Themenbereich, in den wir gleich reingehen, ist Arbeit. Dann möchte ich ein bisschen auf die Mobilitätsthemen eingehen, auf Ernährung und auf Pflege. Und ihr seht, alle das sind eigentlich auch schon Themen, die so gesellschaftliche Fragestellungen und auch viel drängende gesellschaftliche Fragestellungen mit sich bringen, die wir aktuell haben. Und ich möchte euch da eben einladen, vielleicht an den einzelnen Haushaltsroboter zu denken, aber eben gleichzeitig den Blick auch wirklich zu öffnen und zu gucken, was bedeutet denn ein so ein einzelnes System für die Arbeitswelt der Zukunft? Also, dass wir wirklich so ein bisschen die große Spannbreite aufmachen. Und hier seht ihr zum Beispiel auch nochmal eine Entwicklung, die auch technologisch gesehen ein Durchbruch war, denn dieser Roboter hier, der arbeitet per Sprachbefehl. Das heißt, der hat die Aufgabe nicht gelernt. Das ist nicht so programmiert, dass er genau das Objekt auswählt, sondern er arbeitet mit dem Sprachbefehl. Das heißt, das, was jetzt hier angezeigt wird, ne, nimm den Leopardenschuh in die Hand zum Beispiel, das kriegt er per Sprachbefehl gesagt und reagiert und nimmt eben das richtige Objekt an der Stelle. Und was das für unsere Arbeitswelt bedeutet, ich glaube, da können wir alle auch, haben wir alle sehr viele verschiedene Beispiele im Kopf, wie sowas eingesetzt werden kann, wenn eben per Sprachsteuerung Handlungen von Systemen ausgeführt werden können. Ich will aber auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen in der Hinsicht, nämlich habe ich euch Zahlen mitgebracht vom World Economic Forum aus ihrem Job Report aus 2025. Und wir gucken erstmal auf die rechte Seite der Folie. Ihr seht da in der mittelblauen Farbe Aufgaben, die nur von Technologien durchgeführt werden. Und ihr seht in der Entwicklung, dass es 2025 22% sind von Aufgaben, die ausschließlich von Technologien durchgeführt werden. Und das vergrößert sich bis 2030 auf 34%. Dieser mittlere Teil, der hellblaue Teil, sind Aufgaben, die in Kombination, also meistens sowas wie Mensch-Maschine-Interaktion oder auch in anderen Formen durchgeführt werden. Da seht ihr, der Teil, der steigt ein bisschen, aber jetzt nicht maßgeblich. Und dann sehen wir im dunkelblauen Teil die Arbeit, die aktuell 47% nur von Menschen alleine durchgeführt werden. Und das geht eben schon rapide runter auf 33%. Was hat das jetzt mit Physical AI zu tun? Das wird wahrscheinlich nicht ausschließlich die Auswirkungen auf die Zahlen alleine haben, aber ich glaube, es gibt uns schon ein bisschen Indikatoren auch, was da für Entwicklungen stattfinden. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel in die Produktion gucken, ich weiß nicht, ob euch die 3D etwas sagen, also dull, dangerous und dirty, das sind die Tätigkeiten, die eben vorwiegend auch in der Produktion gerade mehr und mehr durch physikalische KI-Systeme übernommen werden. Ne? Das sind solche Sachen wie schwere Lasten zum Beispiel, also wo auch die körperlichen anstrengenden Tätigkeiten entlastet werden. Es geht um repetitive Aufgaben, vielleicht auch stupidere Aufgaben und es geht um viele gefährliche Tätigkeiten. Also das ist dieses Dull, Dangerous und Dirty als ein Indikator vielleicht, wo man sehen kann, warum Aufgaben eben vermehrt nur von Technologie übernommen werden. Und dann gibt es so Kombinationen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Restaurant zum Beispiel gegessen hat, wo es so einen kleinen Servierwagen gab, an dem ihr mit einem Tablet bestellen konntet und der euch dann auch das Essen am Ende gebracht hat. Also das ist so ein robotischer Servierwagen. In Berlin gibt es das immer mehr. Meine Kinder lieben zum Beispiel, wir müssen mal in eine bestimmte Eisdiele gehen, genau eigentlich nur, weil dieser robotische Servierwagen da ist, der das Eis dann bringt. Das finden die Kinder immer besonders toll. Und das findet natürlich aber nicht, also ich meine, dieser robotische Servierwagen, der arbeitet ja nicht alleine in der Eisdiele, ne? Also da ist schon noch jemand, der die Eiskugeln zusammenstellt, die Streusel drauf macht und so weiter. Und dann gibt es aber auch Aufgaben, die eben nur von Menschen ausgeführt werden. Und ich glaube, das ist auch allen sehr wichtig, dass es diese Aufgaben gibt, die eben wirklich nur von Menschen ausgeführt werden. Gerade wenn es um die Themen wie Endverantwortung und Autorenschaft zum Beispiel geht. Beispiel Jugendhilfe, ein Kind muss in den Kinderschutz geholt werden oder sowas. Ne? Das ist natürlich komplett 100% liegen solche Aufgaben bei Menschen. Aber auch Erzieher oder vielleicht die Ballerina oder wie auch immer. Ne? Es gibt einfach Aufgaben, da sind wir uns alle, glaube ich, sehr einig, die werden auch zukünftig bei Menschen liegen. Und da ist aber natürlich die Frage, also das reduziert sich jetzt, es geht zurück. Aber gibt es da vielleicht irgendwann auch diesen Moment, wo das stagniert? Also wie weit wird es noch zurückgehen? Wie wird die Entwicklung da sein? Also gibt es eine gewisse Grundbasis an Aufgaben, die bei Menschen verbleibt? Also meine Antwort wäre ganz klar ja. Aber wir müssen uns schon dessen, glaube ich, bewusst werden und auch darüber in so einen Aushandlungsprozess gehen. Welche Aufgaben sind es? Wo ist das total wichtig, dass das passiert? Und das eben auch in diesen Entwicklungen berücksichtigen. Jetzt gibt es auf einmal, also ich glaube vor 3 Wochen oder sowas wurden Preise für den Roboter Neo veröffentlicht. Und es ist jetzt das erste Mal, dass wir die Arbeitskraft von einem humanoiden Roboter vergleichen können mit unserer menschlichen Arbeitskraft. Also es gibt jetzt wirklich Preise für Privatpersonen, das ist vielleicht nochmal die wichtige Info an der Stelle, die sich so einen Roboter kaufen können. Die werden 2026 ausgeliefert. Und das hat so ein bisschen, ne, so Fragen ausgelöst, wie, was ist uns denn so eine menschliche Arbeitskraft wert? Was sind denn die Kosten für eine menschliche Arbeitskraft? Und da muss man natürlich total vorsichtig auch sein, wenn man sowas anfängt zu vergleichen. Vergleichen wir jetzt einen Mensch mit einem Roboter, wo der Roboter wahrscheinlich 23 Stunden am Tag arbeiten kann, der keine Pausen macht, der keinen Kaffeeklatsch macht, der irgendwie nur 1 Stunde am Tag mal geladen werden muss, zum Beispiel, ne? Vergleichen wir das und was vergleichen wir mit dieser, wo spielen auch Aspekte wie die soziale Bedeutung von Arbeit von uns, ne, für uns? Also ja, dass ich jetzt heute hier sein darf, zum Beispiel, ne? Das ist ja auch ein sozialer Aspekt meiner Tätigkeit, der mir Freude bereitet. Und ne, das sind so Fragen, die man sich da stellen muss, glaube ich, was können wir und was wollen wir vergleichen? Und dann kommt es aber auch noch mal auf eine andere Komponente an. Haben wir überhaupt so viel privilegierten Raum, um das so zu entscheiden? Denn es spielen natürlich auch viele ökonomische Fragen wahrscheinlich eine Rolle, ne? Also wenn jetzt der Roboter zum Beispiel als Arbeitskraft wesentlich günstiger ist, dann werden gerade wahrscheinlich auch in Unternehmen diese Rechnungen aufgestellt werden. Und dass das passieren wird und dass das nicht immer nur aus moralisch-ethischen Gründen Entscheidungen getroffen werden, sondern wahrscheinlich auch einfach, weil Entscheidungen auch aus ökonomischen Gründen getroffen werden müssen. Das sind alles so Fragestellungen. Genau, das ist wieder etwas, ne, nur eine Fragestellung, die ich hier aufwerfen kann. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber sehr stark bewusst sein und es muss eben diese Diskussion geführt werden, wie wir das gestalten wollen. Genau, so viel zum Bereich Mobilität, also zum Bereich Arbeit. Jetzt kommen wir in den Bereich Mobilität und auch da wieder die Einladung. Denk an das autonom fahrende Auto, aber kommt gerne gedanklich mit auch in den Raum. Wie ist die Mobilität der Zukunft? Wie kann sie aussehen? Wie kann sie gestaltet sein? Und letzte Woche oder nee, vorletzte Woche war das der Vortrag zum autonomen Fahren. Das heißt, alle sind Profis hier wahrscheinlich und wissen total gut Bescheid über die Aspekte des autonomen Fahrens. Ich würde da ganz gerne so ein bisschen auf einen Aspekt eingehen, der menschlichen Rolle auch im Kontext der Mobilität. Also wenn jetzt Fahrzeuge autonomer werden und sich alleine bewegen auf den Straßen, was passiert dann mit den Fahrerinnen zum Beispiel, ne? Also die Arbeitsprofile, die werden sich ändern. Das wird so einer der ersten Schritte wahrscheinlich sein. Das heißt, die werden sich verlagern wahrscheinlich in sowas wie Leitstellen, in Servicestellen, in Sicherheitsjobs. Und um euch da auch ein ganz konkretes Beispiel zu geben, Alina hat gerade schon die Digital Future Challenge erwähnt. Das ist ein Studierendenwettbewerb, den wir durchführen. Und die BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, von denen ihr hier auch dieses kleine Beispiel seht. Die haben in Berlin auch so verschiedene Testgelände, auf denen tatsächlich schon die Busse fahren, ohne FahrerInnen. Die haben die Studierenden gefragt oder nach Ideen und gefragt, was könnten denn Ideen sein, wenn wir jetzt keine BusfahrerInnen mehr haben in den Bussen? Wie fühlt sich das denn für uns mit der wahrgenommenen Sicherheit an? Denn BusfahrerInnen haben ja nicht nur die Rolle des Fahrers oder der Fahrerin. BusfahrerInnen deeskalieren im Zweifel, sie rufen im Zweifel den Notarzt, wenn jemand mal zusammenklappt im Bus. Sie sind aber auch so ein bisschen so ein Sicherheitsanker, finde ich, ne? Also wenn man dann nachts alleine sitzt und dann ist irgendwie, ne, das ist so ein bisschen so, es sitzt da vorne jemand und der vermittelt auch oder die vermittelt auch ein Gefühl von Sicherheit. Und wie kann man das dann in Zukunft noch sicherstellen, wenn Busse autonom fahren? Und das war wirklich super spannend zu sehen, was die Studierenden da auch für Ideen entwickelt haben. Das reichte von, es braucht Notfallknöpfe in Leitstellen eben genau, damit schnell reagiert werden kann, bis hin zu Ideen, wir brauchen Scores in Apps, die bestimmen, welche Personen einsteigen dürfen in den ÖPNV und welche nicht. Und das ist natürlich sehr Black Mirror-mäßig am Ende, ne, auf dieser Skala, ne? Also wer bewertet dann wen? um zu sagen, welcher Mensch ist sicher und darf einsteigen in den ÖPNV, was ja auch nochmal, ne, also ein öffentlicher Personennahverkehr, öffentlich. Also, ne, das ist so, also es war so spannend zu sehen, welche Aspekte da mitgedacht worden sind. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel zu sehen, wie eben sich Rollen auch anders verteilen und wie menschliche Rollen auch in solchen Situationen mitgedacht werden müssen. Und dann, wenn wir mal wegkommen von der menschlichen Rolle, ist es so, dass wir auch aktuell noch sehr stark, wenn wir über autonomes Fahren denken, von einer Einzelmobilität ausgehen. Also ich habe ein Auto, fahre dieses Auto und dann wird jetzt auf einmal ein Auto für mich und dann besitze ich ein autonom fahrendes Auto, was mich von A nach B bringt. Aber es ist ja vielleicht gar nicht nötig, diese Einzelmobilität, also diese individualisierte Mobilität so individuell zu denken. Wir könnten ja auch denken, dass wir mehr in Richtung kollektive Grundversorgung gehen und die Autos miteinander vernetzt sind und die können sich abstimmen und die können gucken, wer gerade braucht welche Fahrten und es braucht gar nicht mehr jeder ein eigenes Auto. Also ne, das sind auch so Fragen, die wir vielleicht noch mal ganz neu auch Mobilität denken können. Und wenn wir Mobilität so denken, dann ergeben sich daraus, glaube ich, auch weitere Fragen für die ganze Infrastruktur. Also es geht nicht nur darum, dann Mobilität neu zu denken, sondern vielleicht auch die Infrastruktur neu zu denken. Weiß nicht, wenn ihr zum Supermarkt fahrt ihr wahrscheinlich zu Supermärkten, die sehr große Parkplätze haben, oder? Brauchen wir diese Parkplätze dann überhaupt noch? Wie werden wir überhaupt dann in Zukunft vielleicht den öffentlichen Raum gestalten, wenn sich durch autonomes Fahren vielleicht auch wirklich die Mobilität grundlegend ändert? Und das sind alles so Gedanken, Welten, wie ihr seht, ne? Es gibt so immer mehr Kreise, die man ziehen kann, immer mehr Kreise, die man, immer mehr Fragen, die man fragen kann. Erster Ordnung, zweiter Ordnung, dritte Ordnung. Und wenn dann die Autos nicht mehr 23 Stunden am Tag stehen, so wie jetzt, sondern sich eben selber organisieren und vernetzter sind, was passiert dann mit dem ganzen öffentlichen Raum, der da frei wird, ne? Also da gibt es Fragen rund um neue Verteilungsfragen, von zu Gerechtigkeitsfragen und so weiter. Also es gibt wirklich, man kann diese Kreise, diese Diskussionskreise oder auch Fragenkreise immer weiter ziehen. Genau, da höre ich jetzt aber auf und würde mal in Richtung Ernährung gehen und auch da wieder den Blick von dem einzelnen Farming-Roboter ein bisschen versuchen größer zu ziehen, eben auf die Ernährung der Zukunft. Ich weiß nicht, wer von euch den Stand kennt, wie aktuell was alles so ein Farming-Roboter kann. Ich habe euch ein Video mitgebracht, um euch das zu zeigen. Und dann habt ihr jetzt auch mal 2 Minuten Ruhe von mir vom Reden und könnt euch das Video angucken. Ich glaube, das zeigt ganz schön dann eben auch auf, was es für weiterführende Fragen gibt, die sich daraus ergeben. Genau. Also 100 Kilometer von hier aus.
Ist nicht weiter als eine Revolution in der Landwirtschaft, ausgezeichnet der Hightech von der chemischen Wahl. Eine Innovation, die ihresgleichen sucht. Es ist der Hackroboter Farming GT, den das Unternehmen Farming Revolution entwickelt hat. Die 5 Unternehmensgründer und ihr mittlerweile 15-köpfiges Team sitzen beim Hacken von Unkraut mit dem Roboter in riesigen Feldern auf künstliche Intelligenz.
Die Herausforderung ist, genau das nachzubilden, was auch der Mensch macht, der kann mit dem Auge Unkräuter und Kulturpflanzen erkennen. Was unsere Kamera macht, ist in der Lage, ein Bild werden kann von über 20 Millionen annotierten Bildern, jedes einzelne Bild die Pflanze zu erkennen. Das heißt, wir können unterscheiden zwischen Kulturpflanzen und Unkräutern, wenn sie so groß sind wie ein Fingernagel.
Ob Zuckerrüben oder Mais, Dill oder andere gute Kräuter. Der Farming GT kennt bei rund 100 verschiedene Pflanzenarten, aber auch die Unkräuter.
Über die Bilderkennung können wir die Pflanzen mit Punkt berechnen. Darauf aufbauen, berechnen wir einen Sicherheitsradius um die Kulturpflanze, überwölken wir dann diesen Schwenkarm rein mechanisch um die Kulturpflanze herum bearbeiten. Dadurch können wir diese Unkräuter, die wir alle unmittelbar um die Kulturpflanze sind, entfernen, das rein mechanisch ohne Einsatz von Chemikalien.
Der Farming GT kann rund um die Uhr eingesetzt werden und auch, wenn die Witterung nicht optimal ist und im anspruchsvollen Gelände.
Wir haben ein Kameramodul an unserem Roboter, wo eine Kamera, eine LED-Beleuchtungseinheit und ein Bildbearbeitungsbecken verbaut ist. Damit machen wir 10 Bilder pro Sekunde, nehmen ein Bild auf, analysieren das, klassifizieren die Grenzen auf den Bildern und sind in der Lage, durch die fortlaufende Bewegung dann die Bearbeitung durchzuführen und auch die Erkennung dann vor Ort zu berechnen. Das Fahrzeug an sich hat eine Vierradlenkung, das heißt, es ist sehr windig, die Hinterachse ist auch gelenkt und können auch sehr gut in Hanglagen navigieren. Ein großer Vorteil dieses Geräts ist,
Genau, ich würde an der Stelle vielleicht mal aufhören. Genau. Ich glaube, es sind schon ganz wesentliche Punkte deutlich geworden. Also das ist übrigens ein Unternehmen, was ungefähr 100 Kilometer von hier ansässig ist. Also bei euch hier in der Ecke, wenn ich aus Berlin aus gucke, auf jeden Fall. Genau, also wir haben jetzt schon viele Sachen gehört, die auch im Kontext der Arbeit schon gefallen sind, ne? Also es ist so, erstens, der Hackroboter übernimmt menschenähnliche Tätigkeiten, das heißt, er guckt sich die einzelne Pflanze genau an, wurde zum Beispiel gesagt. Wir sehen aber, haben aber auch sowas gehört, wie er ist einsetzbar auch in der Nacht zum Beispiel, er ist einsetzbar bei schlechtem Wetter, er ist einsetzbar in schwierigem Gelände zum Beispiel. Also es sind auch Fragestellungen, wie ihr seht, die sich hier eben auch wiederholen aus anderen Gebieten. Und wir sehen einfach hier, die Automatisierung ist in vollem Gange und so ein Hackroboter, der kann eben hier sein, der kann aber auch genauso gut natürlich global direkt woanders eingesetzt werden, sofern die Pflanzenarten eben auch eingespielt sind. Und worauf ich gerne hinaus möchte, ist, dass eben diese Skalierbarkeit auch dazu führt, dass so ein Hackroboter oder generell so Farming-Roboter eben auch ermöglichen, dass man fachkräfteunabhängiger Landwirtschaft betreiben kann. Also das ist auch ein Bereich, wo eben dass Erntehelfer zum Beispiel sehr schwer zu finden sind oder immer schwieriger zu finden werden. Und genau sowas können an der Stelle eben zum Beispiel die Maschinen auch übernehmen. Also es geht da eben auch darum, dass eben auch in Gebieten zum Beispiel, wo es vielleicht nicht so viel landwirtschaftliches Personal gibt, dass da auch die Landwirtschaft gesichert sein kann. Es gibt aber auch eben Optionen wie zum Beispiel so eine teleoperierten Roboter, die auf Feldern unterwegs sind oder Roboter as a Service im landwirtschaftlichen Kontext. Viele kennen vielleicht schon das Modell, dass Traktoren ja auch geteilt werden unter mehreren Bauernhöfen, weil die Geräte einfach so unglaublich teuer geworden sind, weil da so viel Technologie drin steckt. Und genau das kann ja hier auch passieren. Dieses Jahr haben wir bei der Digital Future Challenge zum Beispiel einen Case, wo auch gefragt wird, was passiert denn, wenn diese Maschinen im Leerlauf sind? Also Pfeiffer und Lang hat das gefragt, die eben ja das Zuckerunternehmen, die eben diese Roboter auch im Einsatz haben. Und die fragen, was passiert denn, wenn die Maschinen im Leerlauf sind? Können wir die vielleicht anderweitig in der Gesellschaft noch einsetzen? Also kann zum Beispiel die Maschine 3 Stunden auf dem Feld arbeiten und dann eine Stunde im Park den Rasen mähen oder sowas, ne? Also, dass man sich solche Gedankenspiele auch einfach erlaubt. Wenn wir jetzt mal unabhängig von dem Farming-Roboter, von dem Hackroboter, gucken, was sonst noch passiert, ist es eben zum Beispiel auch so, dass es viel mehr automatisierte Gewächshäuser gibt, Vertical Farming oder Indoor Farming mittlerweile möglich ist. Und das kann in einem Container passieren zum Beispiel. Also es können jetzt hier zum Beispiel Erdbeeren gepflanzt werden, der Wasserzufluss sehr präzise gesteuert werden, sodass viel weniger Wasser notwendig ist zum Beispiel, als wenn Erdbeeren auf großen Feldern wachsen müssen. Licht kann gesteuert werden, es braucht kaum noch Pestizide an der Stelle, die eingesetzt werden. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass so bisherige wichtige Variablen wie Bodenqualität, Wetter und Fläche vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle spielen, sondern dass das im Zweifel sogar in einem Container stattfinden kann. Und der Container kann dann auf einem Containerschiff stehen, kann aber auch in der Forschungsstation in der Antarktis stehen, kann aber auch in Regionen stehen, wo es vielleicht gerade mit Wasser und Ernährungssicherheit einfach total schwierig ist. Und es muss ja nicht immer die Erdbeere sein, die dann da geerntet wird. Es kann ja auch wirklich ein Grundnahrungsmittel sein, was da angebaut werden kann, ne? Also das heißt, so ein bisschen diese Resilienz der Ernährungssysteme kann vielleicht auch mithilfe von Physical AI-Ansätzen ansatzweise mit unterstützt werden. Also das ist eben, ne, das ist nicht das Allheilmittel für alles. Das ist mir ganz wichtig auch, dass das klar wird. Aber es gibt eben Möglichkeiten, wie an diesen großen Fragestellungen, die wir gerade gesellschaftlich haben, da Physical AI eben auch eine Lösungskomponente mit anbieten kann. Genau das möchte ich auch nochmal im Kontext der Pflege aufzeigen. Das ist dann das letzte Feld, in das wir so reingucken. Pflegeroboter ist auch etwas, was schon ganz, ganz viel erforscht worden ist. Ich möchte euch aber auch so ein bisschen mitnehmen, um in die Pflege der Zukunft zu schauen. Und da habe ich noch mal ein kleines Video mitgebracht, das ich euch zeigen möchte. Genau, schaut einfach erstmal rein. Das Video hat keinen Ton, das heißt, ich kann auch einfach ein bisschen weiter quatschen. Das ist ein Projekt der TU München. Und da werdet ihr jetzt sehen, wie Gami eingesetzt werden könnte. Also, es ist kein. Genau, das Video ist animiert, ist kein, ist nicht in einer echten Wohnung aufgezeichnet quasi, aber das ist eben Gami und Gami kann eben im täglichen, also im Day-to-Day-Leben helfen. Also, er kann die Post holen und vorlesen zum Beispiel. Also der Freund Sepp lädt hier Franz zum Schachspielen ein. Genau, dann kann er helfen, das Abendessen vorzubereiten. Und es gibt natürlich eine zünftige bayerische Mahlzeit. Kann auch im Haushalt helfen. Schuhe holen, aufstehen, helfen. Genau, dann sagt er es, Juliette, ich würde die mal abbrechen. Genau, es kommt dann noch ein Anruf und seine Familie ruft an und er backt einen Kuchen und so weiter. Aber was ihr hier seht, das sind jetzt ja eigentlich keine typischen Pflegetätigkeiten, die stattfinden, sondern es sind eigentlich Tätigkeiten, die stattfinden, um Menschen zu ermöglichen, länger zu Hause zu leben und vielleicht auch länger selbstbestimmter an einem Ort zu leben, wo man leben möchte. Und wir alle kennen diese Zahlen zum Pflegenotstand und wissen auch um die Szenarien dazu, wie sich das entwickeln wird. Und da ist eben, wenn wir da Robotik vielleicht, also auf der einen Seite eben auch denken in konkreten Pflegesituationen, da komme ich gleich nochmal zu, aber eben auch, dass Robotik vielleicht auch ermöglichen kann oder physikalische KI an der Stelle ermöglichen kann, andere Pflegeoptionen zu schaffen. Dass es eben sich vielleicht auch die Infrastruktur der Pflegeheime ändern kann und eben solche Themen wie, dass man selber bestimmen kann, ob man lieber mit einem Roboter zum Beispiel zu Hause lebt oder eben nicht mehr zu Hause lebt, dass man das selber. Da sich auch Optionen zur Selbstbestimmtheit offen halten kann. Ich glaube, das sind eben einfach auch nochmal Möglichkeiten, wie man auch auf den Pflegenotstand blicken kann. Und dann gibt es natürlich auch diese typischen Pflegetätigkeiten, die über physikalische KI-Systeme mit gestützt werden können, ne? Also sowas wie Heben oder genau, also ich glaube, gerade das Heben ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt in der Pflege, weil es einfach auch so eine extreme körperliche Belastung für die Pflegenden ist. Aber es gibt auch, glaube ich, schon im Kontext der Pflege den Einsatz zum Beispiel von diesen Service-Gastrorobotern, die eben auch das Essen im Zweifel in Zimmer bringen. Aber da ist dann eben auch nochmal so, ne, die Hoffnung, dass eben, wenn es da zu einer Entlastung kommen kann, dass eben mehr Zeit für so eine soziale Komponente besteht in der Pflege, dass eben mehr die menschlichen Interaktionen, dass es einfach mehr Zeit dafür gibt, weil Zeit ist einfach gerade so ein knappes Gut in der Pflege. Und wenn wir das dann nochmal vielleicht denken, wenn es irgendwann wirklich dazu kommen könnte, dass es eine Entlastung des Pflegenotstandes auch gibt durch so eine Unterstützung von physikalischer KI, dann kann es sogar vielleicht auch Auswirkungen auf die Migration haben, ne? Also das ist auch wieder, das ist natürlich jetzt wieder der vierte, fünfte Auswirkungskreis, den man da denkt, aber auch das sind Entwicklungen, die man vielleicht da mit berücksichtigen kann. Genau, das waren diese vier Themenblöcke, wo ich euch gerne so einen Einblick zugeben wollte. Jetzt würde ich ganz gerne noch so auf zwei bestimmte oder zwei ausgewählte Themen gucken, die eben ja auch in der digitalen Ethik häufig eine Rolle spielen. Das eine ist Akzeptanz, das andere ist Verantwortung und dann habe ich noch ein paar Abschlussgedanken mitgebracht. Und wollte aber einmal noch mal ganz gerne mit euch auf diesen Recapture eingehen, denn ich denke, es haben viele von euch schon mal, wenn ihr euch angemeldet habt für eine Veranstaltung oder wenn ihr im Internet irgendwo halt aus Sicherheitsgründen verifizieren musstet, dass ihr ein Mensch seid eigentlich und dass da kein automatisierter Prozess im Hintergrund läuft. Genau dann gibt es ja diese Abfragen, ne? Also da müsst ihr dann, keine Ahnung, Ampeln markieren oder sowas. Ihr kennt das alle, ne? Und es gibt aber auch eben dieses, ich bin keine Roboter-Abfrage. Und ich bleibe da jedes Mal dran hängen, weil ich denke, so was bedeutet das denn? Warum ist es so, warum wird es so negativ konnotiert an der Stelle, dass man eben kein Roboter sein soll? Und eigentlich hat das wahrscheinlich Sicherheitsaspekte, und ich interpretiere da zu viel rein. Aber es ist schon so, und ich glaube, das weist so ein bisschen auf etwas hin in unserer Gesellschaft, dass wir eben gerade, wenn wir an Roboter denken, total oft an diese Cyborg-Weltuntergangsszenarien denken, also sehr dystopische Assoziationen damit häufig haben. Und diese negative Konnotation eigentlich so ein bisschen aufgebrochen werden könnte. Das ist auch ein Aspekt von Akzeptanz, würde ich sagen. Und gerade wenn wir das eben gesellschaftlich denken, genau, habe ich euch hier mal vier andere Beispiele mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, so was es für Akzeptanzperspektiven auch geben kann. Und das eine ist die wunderbare Oodi-Bibliothek in Helsinki. Schon wieder eine Bibliothek. Ich weiß, Bibliotheken und auch Supermärkte, kommt gleich auch noch mal ein Beispiel, scheinen sehr empfänglich zu sein für Robotikeinsatz. In der Oodi-Bibliothek in Helsinki wird das ganze Rückgabesystem automatisiert, erfolgt alles automatisiert mit Systemen. Aber das sieht man nicht, das ist alles, ich glaube, es ist irgendwo im Untergeschoss, im Untergrund. Aber es fahren eben auch diese kleinen Roboter durch die Gänge und die fahren da einfach. Die fahren da den ganzen Tag. Und ich stand da, habe Videos gedreht. Ich fand das so beeindruckend, das zu sehen. Aber für die Bevölkerung in Helsinki war das ganz normal. Ne? Die gehören da einfach dazu. Und die Aufgabe dieser Roboter ist, die Bücher von der Ausleihstelle, glaube ich, zurück zum Lesesaal zu bringen. Also eigentlich nur eine ganz kleine Aufgabe. Aber, und das ist eben auch der Gedanke gewesen, damals, als sie, ich glaube 2019, diese Roboter schon da hingebracht haben, ist, dass halt es mehr dazugehören soll, dass Roboter im Alltag dazugehören. Und die haben auch Namen, diese Roboter, da gab es einen Wettbewerb und Kinder konnten sich da einbringen und den Roboter Namen geben und so. Also das ist so ein bisschen so wirklich die Intention gewesen, Normalisierung im Umgang mit Robotern zu schaffen. Genau, und dann habe ich euch hier noch ein anderes, ganz anderes Beispiel mitgebracht von der UCLA. Also in Amerika ist es auf vielen Campusgeländen wirklich total gang und gäbe, dass es diese Delivery-Fahrzeuge gibt. Und hier seht ihr jetzt auch eben nochmal zusätzlich diesen Zusammenhang zu Corona. Also die Leute tragen noch Masken, es ist noch zur Zeit von Covid gewesen. Und diese Roboter haben da eben die Möglichkeit auch geschaffen, diese Systeme, diese autonom fahrenden Systeme haben da eben auch die Möglichkeit geschaffen, Mittagessen an die Arbeitskräfte zu verteilen, zum Beispiel auf dem Gelände der Uni. Aber es ist natürlich auch, hat auch viel mit Bequemlichkeit wahrscheinlich zu tun, aber es ist etwas, was da wirklich ganz normal ist. Und auch das schon, ich glaube, Anfang der 2020er, also eben ja auch schon wegen der Pandemiezeiten, das gehörte einfach zum normalen Stadtbild dazu. Oder das Stadtbild, Campusbild mit dazu. Dann gibt es auch solche Beobachtungen wie die humanoiden Roboter, die ich glaube, in Peking ist das Beispiel, den Halbmarathon mitgelaufen sind. Und ihr seht, die werden hier begleitet von drei Personen, die sich darum kümmern, dass es auch wirklich alles funktioniert. Aber es geht eben auch mal darum, zu zeigen, was technologisch gerade der Stand ist und dass man das eben auch, ne, der Gesellschaft zeigt und eben auch zeigt, was vielleicht noch nicht wirklich ist. Also diese Normalisierung, dass es eben, dass sich das Bild, das öffentliche Bild vielleicht auch verändern wird und unser Alltag viel mehr geprägt sein wird, vielleicht durch auch physikalische KI-Systeme. Das ist eben auch ein großer Beitrag dazu, dass mehr Akzeptanz geschaffen wird. Eben dazu, dass wenn wir in Austausch kommen, in Interaktion kommen, dass wir dann vielleicht auch weniger an die Cyborgs denken. Und das ist jetzt noch ein Beispiel aus dem Supermarkt. Das ist ein Rewe, also wurde, glaube ich, gerade vor ein paar Wochen in einem Kölner Supermarkt ein Roboterkoch vorgestellt. Also das gibt es da jetzt auch. Und das ist aber jetzt so ein Service-Roboter, den kann man einfach fragen. Ich suche hier Hefe ist wahrscheinlich so das Beispiel, was wir alle am meisten kennen, was am schwierigsten zu finden ist in den Supermärkten. Und dann führt er uns dahin. Und der Marktleiter, ich fand das so charmant, der hat irgendwie gesagt, ja, der hat immer gute Laune, der ist immer da. Irgendwo habe ich hier das Zitat. So, ne, der, ja, der ist immer da, immer gute Laune. Gerade die Kinder, die lieben das und so. Und dann hat so ein Einzelhandelsexperte darauf geantwortet, naja, aber ein Einkauf soll effizient sein, soll schnell gehen. Die stehen doch nur im Weg, gerade wenn es voll ist auf dem Samstag. Ne? Also das kann man kann eben verschiedene Perspektiven darauf haben. Aber wenn man jetzt nochmal vielleicht mit der Brille drauf guckt, dass es ja auch Menschen gibt, die vielleicht sehr starke Seheinschränkungen haben, die für die es total schwer ist, sich im Supermarkt zu orientieren. Für die kann so ein Roboter, so ein Service-Roboter eben auch Teilhabe ermöglichen. Ne? Die können dann sagen, ich brauche das Mehl, ich brauche das bestimmte Mehl, weiß nicht, 550er Weizenmehl oder sowas. Ne? Das könnte man vielleicht, das ist vielleicht schwer sonst zu finden. Und das finden die dann eben mit Hilfe des Roboters. Also man kann eben aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven immer auf diese Alltagssituation auch draufschauen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir dafür offen sind und dass das dann auch mehr Akzeptanz schafft. Genau, ich habe noch einen Blog mitgebracht zu Emotionen, Design und Akzeptanz. Und ihr seht, ich bin sehr empfänglich, was das angeht. Es gibt aber auch wirklich führende ForscherInnen, die sagen, man sollte eben genau nicht diese Emotionalität den Robotern entgegenbringen. Das kann eben sehr stark auch zu manipulativen Verhalten zum Beispiel führen. Es kann aber auch, ne, gerade in so Interaktionen, es darf nicht irgendwie zu, die Beziehungsmuster dürfen nicht zu persönlich werden. Es gibt diese Future Foundation, das ist eine Zusammenkunft von führenden digitalen EthikerInnen zum Beispiel, wie der Sarah Spiekermann zum Beispiel. Ne, also es ist so ein bisschen, man muss da auch durchaus eine gewisse ja, Realität, glaube ich, noch mehr mit an den Tag bringen als ich in dem Fall. Und ich glaube, gerade so diese Gestaltung, diese Niedlichkeitsgestaltung von Robotern, also dieser Service-Roboter, der bei uns in dem Eiscafé unterwegs ist, der hat so niedliche Katzenöhrchen noch drauf. Das Tablet hat auch so ein Katzengesicht. Ne? Das ist halt alles so wirklich so dazu gemacht, dass wir auch bereit wären, dem auch durchaus zu helfen. Ja, das ist, ne, übernehmen wir dann vielleicht sogar freiwillig die Arbeitstätigkeiten. Wenn der Roboter vielleicht da hinten stehen bleibt und mir eigentlich meinen Kaffee bringen soll, dann gehe ich vielleicht die letzten 3 Meter, weil er da jetzt gerade nicht über diese Schwelle drüber kommt. Also, ne, wir werden damit auch so ein bisschen, glaube ich, animiert im Zweifel, der Arbeitskraft auszuhelfen, was ja eigentlich gar nicht, wenn es jetzt ein Kellner oder eine Kellnerin wäre, die da hinten stehen würde und sage, ich bringe dir deinen Kaffee bis hier und nicht weiter, würde ich auch sagen, so, nee. Ne, also das ist so ein bisschen, wir werden damit vielleicht auch so ein bisschen zu Handlungen durch diese Form der Gestaltung oder des Designs eben auch bestimmte Handlungsweisen eventuell auch reingebracht. Bei Kinderspielzeug gibt es hervorragende Forschung im digitalen Ethikkontext dazu, kann ich nur empfehlen. Also da gibt es wirklich einfach schon so viele tolle Forschung in dem Bereich. Es muss nicht immer, also nur weil es jetzt Physical AI vielleicht jetzt ist, heißt es nicht, dass diese ganzen Grundlagenthemen, die ihr hier wahrscheinlich auch die letzten Wintersemester schon gehört habt, zu digitaler Ethik, die kann man hier hervorragend drauf anwenden. Und den Uncanny Valley-Effekt, ich weiß nicht, den kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Das ist halt der Zusammenhang zwischen Sympathie und Menschenähnlichkeit von Robotern, wird da eben dargestellt. Und da ist es zum Beispiel so, dass dass Roboter eher frauenähnlich sehen, wenn sie soziale Tätigkeiten oder einfühlsame Tätigkeiten übernehmen sollen. Und wir reproduzieren damit einfach so Geschlechterstereotypen, ne, die auch so schon herrschen. Und da es wäre einfach, ja, wäre vielleicht schade, wenn das weiter dadurch reproduziert werden würde. Genau, ein ganz wichtiger Aspekt auch im Kontext von Akzeptanz sind Ängste. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle sehr ernst nehmen müssen und sollten, denn die sind natürlich auch total berechtigt, ne? Also nur weil ich jetzt hier vielleicht mit sehr vielen Chancenperspektiven drauf gucke, heißt es nicht, dass es nicht total viele berechtigte auch Ängste gibt. Ich habe hier mal so 3 Thesen mitgebracht, die so Thesen sind, die im Raum gerne herumschwirren. Also, dass durch die Automatisierung menschliche Fähigkeiten entwertet werden. Gerade mit unserer Arbeit, unserer Tätigkeit geht ja auch viel Identität vielleicht einher. Unsere Selbstwirksamkeit ist davon vielleicht auch betroffen. Und das ist schon etwas, was einfach auch berücksichtigt werden muss, wenn dann auf einmal meine Tätigkeit vielleicht von einem anderen System übernommen wird. Und da gibt es dann verschiedene Beispiele, also Tätigkeiten, die komplett substituiert werden. So Kommissionierung, Lagerkommissionierungstätigkeiten sind da so ein Beispiel für. Aber es gibt auch welche, die verschieben vielleicht Ressourcen. Also wenn jetzt der Roboter in der Empfangshalle des Krankenhauses vielleicht die erste Aufnahme, also ein Service-System, die erste Aufnahme übernimmt, hat die Pflegekraft vielleicht an anderer Stelle mehr Zeit, um sich emotional oder sozial um an was anderes zu kümmern, ne? Also manchmal verschieben sich Tätigkeiten, manchmal werden sie substituiert. Auf jeden Fall ist es total wichtig, diese Fragen mit im Blick zu haben. Dann gibt es eben auch diese These, dass humanoide Roboter Menschen ersetzen. Auch ne, Ängste sind immer berechtigt. Aber auch da ist natürlich wichtig, dass wir uns mal angucken, wo steht die Realität, die technische Realität gerade. Und da gibt es vom DFKI so einen schönen Satz von Frank Kirchner, der das Innovation Center leitet. Der hat gesagt, guckt euch mal eure Fingerspitzen an. In euren Fingerspitzen gibt es mehr Sensoren, als alle Roboter auf der Welt zusammen haben. Und was wir schaffen mit unseren Fingerspitzen, was zum Beispiel auch mit Wahrnehmung zu tun hat, also es hat ja nicht nur was damit, ne, ich kann meine Augen zumachen und ich sehe, hier ist Papier, hier ist kein Papier, obwohl ich es gar nicht sehe. Ne? Also das ist einfach so dieses Zusammenspiel von dem, was wir menschlich können, über Sensoren zum Beispiel, ist atemberaubend. Also sie werden uns nicht ersetzen, sie werden vielleicht Teilaspekte von uns übernehmen können. Genau, und dann ist natürlich auch immer noch, oder ist immer das große Problem, Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ne? Klar, also es gibt sicherlich, und das haben wir auch vorhin auf den Folien, auf der Folie gesehen vom World Economic Forum, es gibt Tendenzen, dass Arbeiten von mehr von Technologie übernommen wird. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass diese Transformation gestaltet wird. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ein sehr starker Appell und eben ja auch betont nochmal die Wichtigkeit, dass es eben diese Gestaltungsnotwendigkeit gibt. Genau, wir blicken noch auf Verantwortung. Da kann ich eigentlich die erste Folie, glaube ich, sehr kurz halten. Ich habe Verantwortung aus zwei verschiedenen Perspektiven mitgebracht. Einmal aus der Werteperspektive. Und die Werteperspektive ist eigentlich etwas, was wir in der digitalen Ethik schon total gut abhandeln. Also da gibt es eigentlich schon Grundlagen. Ihr seht hier die Schlüsselbegriffe, ne, sowas wie soziale Norm, Würde, moralische Integrität, Fairness und so weiter. Das sind alles Themen, da gibt es so unfassbar gute Grundlagen zu. Das müssen wir jetzt einfach auf den Kontext der physikalischen KI übertragen. Aber da braucht es, also da wird nicht mehr komplett etwas Neues geschaffen werden, wahrscheinlich. Ich habe hier mal mich auf ein Paper bezogen von Benjamin Lange, das ist ein Philosoph von der LMU, und der das für die agentische KI hier mal übertragen. Und genauso habe ich das jetzt mal für die physikalische KI übertragen, ne? Und das sind eben genau die gleichen Themen, die wir im KI-Kontext eigentlich auch schon kennen, die hier auf den physikalischen KI-Kontext übertragen werden. Wo es dagegen wirklich Unterschiede gibt, ist die Haftungsperspektive. Wenn wir über Verantwortung sprechen, geht es ja auch darum, wer am Ende die Verantwortung trägt. Und auch im Sinne von einer Verantwortlichkeit. Denn wo es wirklich einen Unterschied gibt, also wir kennen das bei KI, was Datenqualität angeht, was algorithmisches Fehlverhalten oder Verhalten generell angeht, dazu gibt es schon, glaube ich, schon viel Forschung und viele Erkenntnisse. Was jetzt aber bei physikalischer KI dazukommt, ist, dass ja auch wirklich physische Schäden nochmal in einem anderen Ausmaß stattfinden können. Da ist einfach total wichtig, oder die Erkenntnis ist gerade einfach sehr groß, dass das, was technisch möglich ist und das, was über eine Haftungs- oder über eine Versicherung oder so abgedeckt werden könnte, dass da gerade einfach die Lücke so groß ist, dass das auch unsere Forschung hemmt. Also der technologische Fortschritt wird da eigentlich oder kann ausgebremst werden an der Stelle. Und die Wichtigkeit besteht da einfach darin, dass wir gucken, ne, dass große Tech-Player, die können sich ihre eigenen Versicherungsmodelle im Zweifel bauen. So öffentliche Forschungseinrichtungen oder kleinere Startups oder sowas, für die ist es eben extrem schwer, Haftungsmodelle aktuell zu finden. Und das wollen wir ja gesellschaftlich nicht, dass es hier nur aufgrund von marktwirtschaftlichen Interessenslagen entschieden wird. Und deswegen ist das wirklich nochmal ein Aspekt, der in der physikalischen KI eine entscheidende andere Dimension einnimmt. Jetzt kommen noch ein paar Abschlussgedanken. Und wer die Initiative D21 kennt, der weiß, wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit Themen der digitalen Verwaltung zum Beispiel oder digitalen Bildung. Also wir lieben die Herausforderung und sind auch hier nicht dazu bereit, den Kopf in den Sand zu stecken. Es gibt einfach, ne, also wir müssen wirklich, oder für uns ist es total wichtig, dass wir den Blick öffnen, dass wir diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, die wir da sehen, dass wir die eben gestalten wollen, dass wir dafür mehr noch Bewusstsein auch für schaffen wollen. Und das eben, dass wir uns da mit einer Perspektive drauf schauen, dass es nicht so eine dystopische Perspektive ist, sondern dass wir uns eben, ne, diese strukturellen Entwicklungen sehr ernst nehmen. Und gleichzeitig eben auch drauf gucken, dass wir diese Lösungsansätze sehen und dass wir die gerne auch nutzen möchten. Und was auch zudem einfach auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, ist, dass Physical Air einfach schon da ist. Ne? Ich habe am Anfang dieses so ein bisschen futuristische Beispiel gezeigt mit den Robotern, die die Samen im Amazonas, die Pflanzen im Amazonas einsehen. Es gibt schon Roboter, die im Amazonas Pflanzen einsehen, also Samen einsehen. Ne? Die können die noch nicht aussehen, aber das wird dann der nächste Schritt sein. So, ne? Also es ist bereits da. Hier dieses Beispiel ist, das sind Robo-Dogs, die zusammen mit Drohnen und auch noch und auch Menschen die Wälder ablaufen und die Wälder mal kartieren und da eben die Datensysteme, Datenmodelle auch aufbauen, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist zum Beispiel extrem schwer, digitale Zwillinge von Wäldern zu erstellen. Und das würde uns totalen Erkenntnisgewinn eigentlich bringen, weil Wälder, wenn wir wissen, dass, dass der Käfer, also ein bestimmter Käfer, der nicht da sein sollte, die Wälder einnimmt, dann könnten wir viel früher gegensteuern zum Beispiel. Oder wenn wir sehen, dass der Wasserbedarf ist da gerade sehr hoch, dann könnte man da vielleicht schon viel besser gegensteuern. Und Wälder sind einfach so wichtig. Insofern ist es, fangen wir jetzt hier an, dass wir eben da auch über diese Roboter aus verschiedenen Perspektiven die Wälder auch kartieren können. Genau, es fehlt, glaube ich, noch so der Blick in den Boden, aber das kommt dann vielleicht auch als nächstes. Was ist jetzt das, was wir als Initiative D21 sehen, wo wir glauben, dass wir auch einen Mehrwert in dem ganzen Kontext bringen können? Also was wir anstreben und was wir auch schon tun aktiv, ist, dass wir wirklich einen multiperspektivischen Dialog an der Stelle ins Leben gerufen haben. Wir bringen da Leute genau zu diesen Themenbereichen zusammen mit ganz breiter Expertise. Wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, verfolgen wir eher einen chancenorientierten Ansatz. Wir möchten gerne, dass möglichst viele Teile der Gesellschaft auch profitieren können. Das geht eben unserer Meinung nach viel über so Fragestellungen wie Teilhabe, wie Kompetenzen. Unsere Aufgabe sehen wir da auch, weil wir eben viel an der Schnittstelle auch zur Politik arbeiten, dass wir da eben auch ein Bewusstsein dafür schaffen, für diese Thematiken, die sich da, für die Entwicklung, die da eben gerade stattfinden. Und das machen wir gerne über Debattenräume. Also Akzeptanz geht da auch, glaube ich, viel mit Debattenräumen einher, dass wir einladen zum Diskutieren und uns da eben austauschen möchten. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es funktioniert nicht so ganz so gut, dieser Übergang, aber ich mag das, mag dieses Video sehr. Auf dem Foto, was jetzt gerade schon weggehuscht ist, stand drauf: Wir hatten Angst, dass KI unsere Jobs klaut, aber die eigentliche Gefahr geht von den Pilzen aus. Der Bogen, den ich damit schließen wollte, mit einem kleinen Zwinkern in den Augen, ist natürlich, dass wir vielleicht nicht mehr demnächst den Haken machen müssen, dass wir keine Roboter sind, sondern vielleicht, dass wir keine Pilze sind. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr allen meinen Fragen zugehört habt, die ich gestellt habe. Und auch da einhergehend nochmal die Einladung. Wir sind wirklich da gerade dabei, das alles zu diskutieren und da diese Debattenräume auch zu schaffen. Insofern kommt gerne auf mich zu, wenn ihr Lust habt, euch zu beteiligen und über noch mehr Fragen zu sprechen.
Ganz vielen Dank. Genau. Ich fand, es war ein ganz, ganz toller Vortrag. Nicht nur eine neue Perspektive für Physical AI, sondern innerhalb dieses Themas noch ganz viele Perspektiven. Wow. Ich würde jetzt einfach bitten, Ihre Fragen zu stellen. Marie versucht sie für den Zoom noch zu wiederholen. Ihr kennt ja das Prozedere, da stehe ich bloß mal kurz daneben. Okay, und den Zoom habe dann ich im Auge und werde dann die Fragen weiterleiten. Bitteschön. Gott, Marc.
Also danke für den Vortrag, war sehr cool und sehr interessant und auch nicht so technisch. Das ist auch sehr gut, vielleicht irgendwie. Ich glaube, wohl der 21 war es. Ich hätte dann eine Frage zu, genau, zu dieser Grafik, da steht jetzt nur diese Prozentzahlen dran. Es wirkt so, als würde ja der Schwarze die People-Bereich extrem abnehmen. Nimmt er wirklich ab oder also absolut gesehen, also die absoluten Zahlen nehmen die Leute dort wirklich ab oder nimmt einfach der andere Bereich so krass zu, dass ja, die Leute in den Jobs zum Beispiel bleiben, aber einfach viel mehr Technik. Beides.
Also ich würde die These wagen, dass das Volumen an Arbeit nicht in dem, also wäre es jetzt so, dass du denkst, das Volumen an Arbeit so stark zunimmt, dass das vielleicht sich verschiebt und das gar nicht das eine weniger wird, sondern das Volumen an sich nur größer wird. Ich würde jetzt die These wagen, dass das Volumen nicht so stark ansteigen wird in Zukunft, aber das ist genau, das ist jetzt ein bisschen die Frage, was genau, also was dieser Befragung zugrunde liegt an der Stelle tatsächlich, ne? Das weiß ich nicht genau.
Ja, weil
Ich
Frage,
habe
ja, durch diese ganze Technik werden da wirklich extrem viele Arbeitsplätze abgebaut, werden da Leute arbeitslos eventuell, oder ist es einfach so, dass es einfach so viel Produktivität schafft, dass ja, die Jobs nicht so in Gefahr sind, wie man es machen könnte.
Ich würde eher vermuten, dass es eine Verschiebung ist und nicht zusätzliche Produktivität, die da dazu kommt. Also, aber auch eher eine Vermutung, als dass ich das jetzt 100% weiß. Weiß ich auch gar nicht, ob das in der Studie thematisiert worden ist, hätte ich gesagt.
Weitere Fragen? Ich hätte da mal auch zu, deckt sich deine Erfahrung mit meiner, dass es aktuell, du hast das jetzt auch gesagt von der Studie her, sie sind schwer interpretierbar. Meiner Erfahrung ist, dass es auch kaum Studien verlässlicher zum Verlust des Arbeitsplatzes gibt. Es gibt sehr große Ängste diesbezüglich, aber ich habe auch etliche, mich interessiert das Thema auch, aber ich habe noch wenig Studien gelesen, die belastbar sind. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
Woran das liegt, kann ich
Ja.
schwer sagen. Also, ne, wir versuchen halt schon immer, uns auf Quellen zu beziehen, die einfach sehr qualitativ und sehr, ne, also das so, ich wurde schon
Ja.
im Aquarium und bei Statista gibt es auch Zahlen, weiß ich auch, ne. Diese Studie ist tatsächlich sehr umfangreich und da geht es auch viel darum, wie viel Upskilling-Bedarf zum Beispiel nötig ist, wie viel solche durch KI vor allem auch. Also, das ist noch so mit, würde ich sagen, die Studie, die ich kenne, die am umfangreichsten an der Stelle ist, die
Ja.
solche Themen schneidet. Aber Ängste, glaube ich, zum Beispiel, kommen nicht drin. Kommen nicht drin.
Weil wir haben jetzt, bloß mal für auch unsere Zuhörer, wir haben jetzt einen Vortrag angeboten gekriegt vom Institut für Arbeitsmarkt und Forschung. Da freue ich mich leider erst im nächsten Ringvorlesung, Wintersemester können wir es anbieten, zum Stand der Forschung Arbeitsmarkt.
Das ist
Ne?
IAB.
IAB, ja.
Mit dem machen
Aber
wir auch eine Studie zusammen.
die haben aber auch erst jetzt angefangen, weil sie noch keine Testdaten oder Erfahrungsdaten haben, um das mal zu verlässlich zu ermitteln.
Genau, ich vermute,
Vielleicht.
dass das die
Ja.
Studie ist, die mit meiner Kollegin zusammen gemacht wird. Also,
Okay,
das ist
dann.
tatsächlich die auch mit unseren Zahlen.
Ja.
Bitte.
Okay.
Mein Gefühl ist, dass wir die technologische Entwicklung die öffentliche Debatte eigentlich überholt in letzter Zeit. Kannst du mal ein paar konkrete Beispiele nennen, wie ihr so Debattenräume konkret öffnet und was man vielleicht, ja, wie man sozusagen, dass das noch fördern könnte, einfach, was notwendig wäre, um ja, in der öffentlichen Diskussion mehr, ja, nicht so hinterherzuhinken eigentlich. Und mehr die das Werk in die Hand zu bekommen, Entscheidungen auch, die vielleicht getroffen werden, die auch jetzt eigentlich eher ökonomisch getroffen werden, das Gefühl.
Also zwei ganz konkrete Beispiele zu den Debattenräumen, die wir schaffen. Das einmal hatten wir jetzt eine sechsteilige Veranstaltungsreihe im Technikmuseum tatsächlich in Berlin. Die haben da gerade auch so einen coolen Ausstellungsort, wo man auch KI und auch viel physikalische KI eben auch anfassen kann und auch ausprobieren kann. Und da haben wir eben auch in verschiedene Branchen reingeguckt. Also die Beispiele, die jetzt hier kamen, das waren auch, wir hatten auch noch Medizin zum Beispiel als Branche mit dabei oder sowas, ne? Also verschiedene Blickwinkel. Und dann haben wir da in der letzten Veranstaltung auch Politik eingeladen. Und da waren dann eben auch aus drei Bundesministerien VertreterInnen mit da. Und da haben wir eben auch diese Themen dann eben platziert und auch mit denen diskutiert. Also das wäre so ein Beispiel. Und die Veranstaltungsreihe war geöffnet für die interessierte Öffentlichkeit. Also die war offen, jeder konnte teilnehmen. Genau. Und ein anderes Beispiel ist die Digital Future Challenge, der Studierendenwettbewerb. Also das ist wieder eine ganz konkrete Zielgruppe, eben auch die Studierenden. Da sind jetzt auch, ich glaube, fünf verschiedene Fallstudien von Unternehmen, die reingegeben worden sind, von der Deutschen Bahn, von Pfeiffer und Lang, von Aconium, von Aicento. Und also es sind eben verschiedene, jetzt habe ich den letzten vergessen, ist natürlich besonders ärgerlich. Aber das ist, da arbeiten die Studierenden wirklich genau an solchen Fragestellungen. Ne? Die legen zum Beispiel, wie kann in Werken der Deutschen Bahn zusammen mit Robotern gearbeitet werden. Da gibt es bestimmte Tätigkeiten, die sollen jetzt von robotischen Systemen perspektivisch irgendwann mal übernommen werden. Und wie arbeiten wir dann zusammen, wenn da auf einmal jemand steht, der vielleicht kein Mensch ist oder sowas, ne? Also solche Fragestellungen werden da diskutiert und auch Lösungsansätze entwickelt von den Studierenden. Die sind gerade mitten dabei, also ist gerade genau die Ideenphase. Es gibt aber auch so ein Beispiel, wo es darum geht, wenn jetzt zum Beispiel Robotik eingesetzt werden soll, um zu gucken, wie vielleicht der Breitbandausbau ist oder wie so Infrastrukturausbau ist. Die könnten ja einfach über die Bürgersteige laufen letztendlich, ne? Und was passiert denn, wenn bei mir vom Bürgersteig so ein Roboter langläuft und vielleicht sogar irgendwas dokumentiert und fotografiert, wie die Infrastruktursituation da ist? Also da ist ja schon so ein bisschen, also ne, da muss man schon auch aufklären und darüber entsprechend auch diese Akzeptanz erstmal schaffen, dass das für alle okay ist, so, ne? Und dass da eben ein Mehrwert damit entsteht. Genau, und solche, also das wären jetzt zwei ganz konkrete Beispiele. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe zu physikalischer KI, wo eben jetzt sehr viele Expertinnen dann eben auch zusammenkommen. Also das sind so, genau, so unsere Werkzeuge, wie wir versuchen, da eben dann auch dran zu arbeiten.
Oben nochmal die Frage, bitte. Ja, nee.
Meine Frage zielt schon auf das, was wir jetzt am Schluss noch eingesetzt haben. Würden Sie wirklich sagen, dass es einfach nur darum geht, Ängste zu überwinden und irgendwie Vorurteile oder so die inneren Hemmungen der Leute, denen zu begegnen und das aufzufangen? Oder sind das eventuell oder sind diese Reaktionen vielleicht auch ein Maß für negatives Potenzial oder für Gefahren, die die Leute aber, was quasi in den Leuten schon drin ist? Oder geht es eigentlich darum, das zu überwinden und das auszuschalten? Oder kann man das auch irgendwie gar nicht so positiv arbeiten?
Genau, also
Kurz
genau,
wiederholen, ja.
Frage ist, ob es darum geht, nur oder vor allem gezielt auf Ängste zu schauen und Ängste zu überwinden, oder ob es auch darum gehen kann, andere Mechanismen zu haben, um vielleicht mehr so diese Chancenthematiken aufzugreifen. Das ist so ungefähr jetzt richtig zusammengefasst.
Nee,
Nee?
eher Ängste sich vielleicht menschliche Intuitionen widerspiegeln, die es vielleicht gut sind, die nicht auszuhebeln.
Okay, also dass genau, dass Ängste nicht ausgehebelt werden sollen, sondern auch Intuition sein können für reale Entwicklungen. Ja, genau, also mit Sicherheit gibt es das auch so, ne? Und es ist, ich glaube, das sind einfach verschiedene oder Entwicklungen, die parallel passieren, so, ne? Es gibt die Ängste und die müssen wahrgenommen werden und die sind auch auf jeden Fall an vielen Stellen sind die ja auch berechtigt. Aber es geht eben auch darum, dass wir halt auch gucken müssen, es gibt diese Entwicklung, sie ist da und wir müssen die halt auch gestalten. Und das eine ist, glaube ich, dem gerecht zu werden und da eben auch solche Debattenräume auch dafür entsprechend zu schaffen, aber gleichzeitig eben auch, zum Beispiel auch gegenüber der Politik, dafür zu sensibilisieren, ne, wir müssen hier gestalten, wir müssen hier aktiv werden. Und das geht, glaube ich, am Ende geht das Hand in Hand, aber das sind Sachen, die parallel laufen, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Okay, Feli, ganz kurz im Zoom. Fragen da?
Hallo, ja, auch von Zoom-Seite nochmal vielen Dank für den Vortrag. Er war sehr informativ. Ja, wir haben eine Frage zur Akzeptanz, die sich noch einmal explizit mit der Pflege beschäftigt. Und zwar ist Pflege bzw. Pflegeroboter einzusetzen ja auch stark davon abhängig, dass die zu Pflegenden diese Akzeptanz haben, die ja dann teilweise vielleicht nicht die Berührungspunkte mit KI in anderen Bereichen schon hatten. Wo sehen Sie Möglichkeiten, diese Akzeptanz hier nochmal gezielt zu fördern?
Genau, also das ist ein ganz, ganz kniffliges Feld tatsächlich auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man ja auch darüber reden muss, dass vielleicht, also zu pflegende Personen vielleicht auch gar nicht, auch nicht immer selber entscheiden können, ob sie das möchten, überhaupt in Interaktion zu treten, mit Robotern zum Beispiel, ne? Also dazu gibt es wirklich unglaublich viel und sehr, sehr gute Forschung, die schon existiert. Zum Beispiel vom Technikfolgeabschätzenbüro des Bundestags, die sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt haben mit Robotik in der Pflege. Es gibt auch diese Robbe zum Beispiel, die in der Demenz, im Demenzkontext häufig eingesetzt wird, weil man eben gemerkt, also diese Robbe, die kann sich ein bisschen bewegen, mit der kann man kuscheln. Das ist aber eigentlich ein Roboter. Und die gibt es schon ganz lange. Man hat eben gesehen, ne, diese Nähe, die eigentlich aber auch keine echte Nähe ist, die tut den Menschen gut. Aber kann man, also möchten Menschen das, wie kann man sie darüber überhaupt aufklären, dass sie da nicht mit einer Robbe im Kontakt sind, sondern mit einem Roboter vielleicht, wenn die schon dement sind. Und das wird ja genau in dem Demenzbereich auch eingesetzt. Das sind so knifflige Fragen. Da bin ich jetzt nicht die Expertin für an der Stelle, würde ich sagen, aber es gibt extrem gute Forschung dazu. Es gibt zum Beispiel auch die Fragen, dürfen Roboter lügen? Ne? Also dürfen die dann im Pflegekontext Menschen Essen servieren und sagen, hier ist dein Essen, guten Appetit. In dem Essen sind aber auch Medikamente drin zum Beispiel. Ne? Also wo sind da die Grenzen? Und da gibt es ganz, ganz tolle Auseinandersetzungen zu und die gehen auch in Richtung Akzeptanz ganz viel.
Die uns noch die nächsten Jahre begleiten werden,
Auf
weil es
jeden
ist
Fall.
erst der erste Anfang.
Auf jeden Fall.
Genau. Bitte? Nee, mach.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage zur Akzeptanz. Zwar, wir haben jetzt wirklich ganz viele verschiedene Roboter gesehen, von diesen viereckigen Büchereiroboter, Fahrzeugen bis hin zu diesen menschlichen Robotern. Vor allem dann in der Pflege ist es ja auch die Sache. Wir haben ja gerade vorher gehört, dass diese menschlichen Roboter, die so ein bisschen menschlicher wirken, können ja auch Ängste hervorrufen. Im Vergleich dazu zu diesem Bibliotheksroboter, der einfach nur so ein Kasten ist, der schaut ja nicht wie ein Mensch aus. Ja, was gibt es in der Forschung irgendwie, was ist sinnvoller, was sollte man zum Beispiel auch in der Pflege jetzt eher nehmen, so einen menschlichen Roboter, wo dann vielleicht auch irgendwie die Leute Gefühle dafür entwickeln können oder vielleicht einfach einen Roboter, wo man klar sieht, okay, das ist ein Gerät. Ja, das ist noch nicht.
Also auch da gibt es sehr gute Forschung zu. Also ich komme nicht aus der Forschung, deswegen ist, also ich komme nicht aus dem Forschungskontext, deswegen kann ich da immer nur darauf verweisen. Das ist nicht meine Arbeit, die ich da an der Stelle leiste. Aber also es gibt zum Beispiel im Militärkontext so Tendenzen, dass man versucht, es möglichst wenig menschlich zu gestalten, um da eben auch diese Assoziation gar nicht zu hervorzurufen. So, ne? Wenn man sich diesen Uncanny Valley-Effekt anguckt, dann gibt es ja auch verschiedene zum Beispiel Thematiken, ob sie etwas bewegt oder nicht bewegt, wie mobil das sein kann und so. Ne? Also da gibt es schon, aber es gibt natürlich auch viel, also ihr kennt wahrscheinlich auch alle diese fürchterlichen Sexroboterpuppen, ne? Also die werden ja auch gestaltet entsprechend, ne? Die Körperform und sowas. Ne? Also da gibt es schon total viele unterschiedliche Ausprägungen von. Und das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Ne? Also es gibt einmal die Art, wie möchte man das gestalten, damit es eben genau nicht diese Form vielleicht einnimmt, die oder diese Emotionalität hervorruft. Gleichzeitig gibt es auch total viel Kinderspielzeug. Ne? Also meine Kinder haben auch so einen Roboter zu Hause, der durch die Gegend fahren kann und so. Und die finden den fantastisch, ja. Also, aber der hat halt keine menschlichen Formen oder sowas. Ne? Aber also da gibt es, glaube ich, eine extreme Bandbreite und eben auch immer die Frage, wer hat da welche Interessen, glaube ich, wie etwas gestaltet sein soll.
Ich fand es nämlich interessant, weil vorher war gesagt im Gespräch, wenn dann der Roboter auf der Straße irgendwas ausmisst und Fotos macht, weil wenn der, glaube ich, so einen Kasten rumfährt, dann denken die Leute, ah, das ist normal irgendwie, das ist ja von der Behörde. Wenn das aber dann so ein menschlicher Roboter ist, dann sind da bei den Leuten, glaube ich, große Fragezeichen im Kopf. Ja. Das wird ja schon eine große Auswirkung.
Vielleicht musst du noch eine Idee einreichen bei der Digital Future Challenge, wie man das am besten gestaltet. Genau, ja. Genau.
Nee. Bitte schön.
Wo wird denn autonomes Fahren schon praktiziert in den Städten?
Genau, also es gibt ja so eine Abgrenzung zwischen teilautonomem Fahren und autonomem Fahren. Also hier, wenn Sie einen Tesla oder wenn du einen Tesla siehst hier, also auf der Autobahn kann der ja auch schon alleine fahren tatsächlich zum Beispiel. Ne? Dann wird er eben auch eingegriffen. Das ist eben genau dieses Handeln. Es wird gehandelt auch von dem Fahrzeug. Waymo in den USA ist so eine Art Taxiunternehmen, aber eben ohne Fahrerinnen. Und ich glaube, 11 Millionen Fahrten machen die da schon Also das ist, es wird in San Francisco auf jeden Fall, also auf jeden Fall Westküste. Und das wird da schon sehr viel genutzt. So.
Und wie wir das versicherungsrechtlich genannt haben, wenn es da irgendwas passiert.
Genau, also das sind dann diese Haftungsfragen, ne, die eben da thematisiert worden sind. Wie genau Waymo versichert ist, weiß ich nicht, aber die werden sich eben versichern in die großen Tech-Player, die werden da eben ihre eigenen Versicherungsmodelle auch schaffen.
Da oben nochmal.
Ich habe noch mal, gerade jetzt bei dieser Veränderung der Arbeitswelt, bei der Automatisierung, gibt es da Ansätze oder irgendwie die Möglichkeit, dass die Leute mit ihren Arbeitskraft ja quasi supplementiert wird, daran mitpartizipieren? Oder ist dann einfach der Mehrwert sozusagen, der dadurch entsteht oder die Wertschöpfung, die sich schiebt, einfach dem kann ich den dann monetär angerechnet werden, dem er der Roboter gehört? Oder wessen Aufgabe ist es quasi also diese Umgestaltung auch dann, die natürlich sehr zum Teil auch da Gewerkschaften Sachen mitgestanden hat?
Also es geht um die Ausgestaltung, vielleicht auch sowas wie Weiterbildungsaspekte, wie man in der Interaktion mit physikalischer KI Menschen mitnehmen kann in Berufsbildern. Aber es geht auch darum, wie zum Beispiel Gewerkschaften und Politik damit darauf reagieren schon. Wieder nicht richtig
Ja,
sagen.
wenn Leute, wenn Arbeitskraft halt überflüssig wird, die Person wird nicht einfach arbeitslos oder wird sie dann einfach arbeitslos oder muss sie dann weniger Stunden arbeiten?
Das ist auf jeden Fall interessant. Also müssen Menschen weniger arbeiten, wenn Teile ihrer Arbeit von autonomen Systemen übernommen werden oder werden sie arbeitslos? Genau. Ersteres wird wahrscheinlich eher der Fall sein, dass der Job da substituiert wird, ne? Also, aber genau dafür gibt es eben, und das wird in dieser Studie auch, die bezieht sich jetzt eben nicht auf physikalische KI ausschließlich, sondern eben generell im Kontext der digitalen Transformation, diese Auswertung vom World Economic Forum. Aber da gibt es total viel dazu, wie viel Upskilling jetzt nötig ist, wie viel Upskilling in welchen Jobs auch zum Beispiel notwendig ist, um die Leute mitzunehmen. Das ist total interessant zu sehen. Und wir haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht, die bezieht sich auch auf KI-Kompetenzen allgemein. Und da ist zum Beispiel total interessant zu sehen, dass Blue-Collar-Worker tendenziell, dass die eine höhere oder eine bessere KI-Kompetenz haben, zum Teil als White-Collar-Worker, was man ja vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt vermuten würde. Aber die Erklärung dahinter ist, dass Menschen, die vielleicht in Produktion beschäftigt sind, schon viel mehr Mensch-Maschinen-Interaktion gewöhnt sind auch und das schon viel länger bei denen stattfindet und dass sie deswegen da vielleicht auch viel offener dem gegenüber sind. Also das sind so, ich kann dir deine Frage nicht ganz konkret beantworten, ne, weil das, glaube ich,
Bloß für
schwierig.
uns, was sind
Ja.
nochmal Blue? Klar,
Achso,
Blaumann und
genau.
was sind die
Und
Weißen dann?
das sind so Menschen, die eher Wissensarbeit leisten,
Ah,
also
okay.
Menschen wie wir wahrscheinlich eher, die eben den ganzen Tag vor dem Computer sitzen. Also das sind die weißen Hemden tragen.
Ah, weiße Hemden,
Weiße Hemden,
okay.
ja,
Ich
genau.
dachte an Arztkittel, okay.
Achso, nee,
Weiße
genau.
Hemden.
Ja.
Gut.